Man könnte auf der Erde nur ganz viele kleine Sonnen nachbauen und dann hätten wir nahezu unendlich viel Energie, die auch noch sauber ist. Das ist die Theorie. Seit über 70 Jahren forscht die Menschheit an der Kernfusion. Bisher erfolglos. Aber könnte sich daran bald etwas ändern? ARD-Wissenschaftsjournalist Frank Rothe-Lüschen verfolgt die Forschung zur Kernfusion schon lange. Er erzählt uns in dieser Folge von Forschungsreaktoren, die wie LKW-Reifen aussehen, von immer wieder enttäuschten Hoffnungen, aber auch von großen Versprechen, die gerade wieder neuen Aufwind bekommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Heute ist Dienstag, der 18. November. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Hallo.
Frank, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Kernfusion?
Ich habe ja Physik studiert und die erste große Rundfunkgeschichte, die ich gemacht habe, das erste große Feature, war dann zur Kernfusion Anfang der 90er Jahre. Weil man hatte kurz vorher an einem Experiment in England damals gezeigt, okay, es klappt im Prinzip, ja. Und da war so eine Aufbruchsstimmung, ja. Also von der habe ich mich durchaus auch anstecken lassen, dass ich dachte, ja gut, da ist doch jetzt wirklich Musik dahinter, da ist Schwung mit drin. Und da war ich schon, hätte ich mir schon vorstellen können, das war dann vielleicht 20, 30 Jahre später, also heute, ja, vielleicht doch einen Reaktor gehabt hätten, ja, hat nicht ganz so funktioniert.
Ja, es gibt bisher keinen Kernfusionsreaktor auf der Welt, aber es existiert weiterhin die Hoffnung, dass es irgendwann einen geben könnte. Und es wird aktuell wieder lauter diskutiert. Wer bringt das Thema Kernfusion gerade wieder auf die Karte und wieso?
Ja, das sind vor allem Firmen und Forschende, die diese Kernfusion entwickeln, aber mittlerweile sind es auch viele Politiker, die das gerne wollen.
Vor vielen Jahren hieß es immer, das sei so der heilige Gral der Wissenschaftler. Man forsche seit Jahrzehnten, aber ob da je was kommt, weiß man nicht.
Die große Hoffnung raufsetzen auf die Kernfusion und die wirklich in den letzten Jahren ganz optimistisch sind.
Es hat erste Durchbrüche gegeben, hoffnungsvolle Ermutigungen.
Also Markus Söder hat sich mehrfach fast euphorisch über die Kernfusion geäußert oder auf europäischer Ebene auch Ursula von der Leyen.
Wir müssen die Fusionstechnologie voranbringen.
Auch Friedrich Merz hat sich da jetzt sehr deutlich geäußert.
Wir haben am 1. Oktober im Bundeskabinett einen Aktionsplan zur Kernfusion verabschiedet mit dem Ziel, das erste Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland zu errichten.
Und relativ viele Politiker aus dem eher Mitte-Rechts-Lager, also von der FDP und von der Union, sind da ganz angetan. Und das zeigt sich eben auch an den Bestrebungen im Koalitionsvertrag, dass man die Kernfusion explizit fördern will. Und die Rede ist auch davon, dass die Politik in den nächsten Jahren beträchtliche Summen, bis zu 2 Milliarden Euro, in die Kernfusion, in die Entwicklung, in die Forschung investiert. Also manche hoffen, dass in 10 Jahren so ein Reaktor da ist oder zumindest in 15 Jahren. Also da sind die Hoffnungen mittlerweile doch sehr konkret.
Politikerinnen und Politiker hoffen also auf einen solchen Reaktor in nicht allzu ferner Zukunft. Aber sag mal, wie funktioniert eigentlich das Prinzip der Kernfusion? Was daran ist so verheißungsvoll?
Also die Sonne scheint wegen der Kernfusion. Was im Inneren der Sonne passiert, ist, dass wir eigentlich Gas haben, Wasserstoffgas, Wasserstoffatomkerne. Und wenn da irgendwie es heiß genug ist und wenn die Drücke gut genug sind, also wenn die richtig zusammengepresst werden, dann können diese Wasserstoffatomkerne verschmelzen zu einem anderen Stoff, zu Heliumkernen. Und bei genau diesem Prozess wird dann halt relativ energiefrei, ja. Und deswegen scheint die Sonne, liefert Energie, es wird dann in Strahlung umgesetzt, in Licht, in UV-Strahlung. Und deswegen gibt's uns überhaupt, weil die Sonne überhaupt das Leben ermöglicht.
Also man will für die Kernfusion ein Kraftwerk bauen und quasi so eine Art Sonne da drin nachbauen, um Energie zu erzeugen.
Ja, das wäre also eine Energieform, die würde also ständig Energie liefern, 24 Stunden am Tag, also im Gegensatz zur Sonnenenergie oder zur Windenergie, das wäre ein Vorteil. Dann würde sie auch eigentlich sehr nachhaltig sein von den Rohstoffen her. Also da braucht man nicht viel, da braucht man eigentlich nur ein bisschen Wasser und ein paar Steine. Daraus könnte man tatsächlich die Rohstoffe gewinnen. Und sie ist auch deutlich ungefährlicher zumindest als so ein normales Atomkraftwerk. Da haben wir ja die Situation, dass es einen GAU geben kann, wie in Tschernobyl zum Beispiel. Also, dass das Ding regelrecht explodieren kann. Das wäre bei so einem Fusionsreaktor nicht so gefährlich. Und vor allem so ein Kernfusionsreaktor, der würde auch keinen langlebigen Atommüll produzieren. Das ist ja jetzt auch ein großes Thema. Wohin mit diesem ganzen Atommüll von den Atomkraftwerken? Das muss ja über 1 Million Jahre irgendwo sicher gelagert werden. Und bei einem Kernfusionsreaktor, da würden zwar auch strahlende Abfälle entstehen, aber die müsste man vielleicht ein paar hundert Jahre irgendwo lagern. Das geht also noch viel besser. Diese Kraftwerke, die stoßen kein CO2 aus, also keine Klimagase. Die sind also an sich erstmal klimaneutral im Vergleich jetzt zur Braunkohle oder sowas. Insofern ist das schon mal ein großer Pluspunkt. Also wenn das klappen würde und wenn man das Ganze auch noch wirtschaftlich bauen würde, dann wäre das eine feine Sache auf jeden Fall. Aber wenn, ne? Es ist halt dann doch nicht ganz so einfach, wie man sich das irgendwie auch schon seit vielen Jahren vorstellt.
Du hast ja eben schon erzählt, dass die Kernfusion schon in den 90ern ein großes Thema war. Seit wann versucht die Menschheit es denn eigentlich schon mit der Kernfusion? Wie ging das los?
Ja, die Geschichte ist wie bei vielen Sachen, wie auch bei der Atomkraft, ist erstmal eine Militärgeschichte. Denn tatsächlich das erste Mal künstlich Kernfusion auf der Erde ist geschafft worden durch die Wasserstoffbombe 52. Das haben die Amerikaner entwickelt. Und diese Wasserstoffbombe, die ist halt nochmal viel, viel stärker als eine Atombombe, wie sie damals in Japan eingesetzt wurde bei Hiroshima. Ist also tatsächlich ein richtiges Schreckensinstrument eigentlich.
I have just returned from the Pacific Proving Grounds of the Atomic Energy Commission, where I witnessed the second part of a test series of thermonuclear weapons. Weapons powerful enough to take out a city.
Und da passiert genau das, dass man Wasserstoff zu Helium verschmilzt.
Even the first H-bomb was fantastically destructive with a fireball of 3.25 miles in diameter. Measured against the skyline of New York, its ball of fire alone would engulf 1/4 of the island of Manhattan.
Also es gibt eine Kettenreaktion und das Ganze gerät außer Kontrolle, was ja der Sinn von so einer Bombe ist. Ja. Aber da haben die Leute dann damals gedacht, okay, funktioniert, können wir das nicht auch zivil nutzen? Können wir das nicht nutzen, dieses Prinzip, um tatsächlich Kraftwerke zu bauen?
At United Nations headquarters last December, President Eisenhower made America's position clear.
My country wants to be constructive, not destructive. To devote its entire heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life.
Und da gab es dann teilweise in den 50er Jahren schon wirklich die ersten Ideen, die ersten Konzepte, wie so ein Reaktor aussehen könnte.
Auf dieser Genfer Atomkonferenz werden die Geheimnisse des Atoms nicht nur diskutiert, sondern öffentlich enthüllt und dargestellt.
Das war im Jahr 1958. Diese Genfer Atomausstellung.
Genau.
Werfen wir hier einen Blick auf ein Modell einer Apparatur, die historische Bedeutung in der Kernfusionsforschung hat. In ihr können Temperaturen von mehreren Millionen Grad erzeugt werden, um die kontrollierte Verschmelzung von Atomkernen leichter Elemente zu erzielen.
Und da war man relativ optimistisch. Okay, müsste klappen. In 20 Jahren haben wir so ein Kraftwerk. Dann haben die Leute aber gesehen, okay, die Schwierigkeiten sind doch zu groß, ja. Also die Temperaturen, die man erreichen muss, das sind so 100 Millionen Grad. Das hat man damals noch gar nicht so richtig abgeschätzt. Die Drücke sind auch enorm. Und dann haben die Leute gesehen, okay, wir müssen halt doch nochmal viel intensiver arbeiten an den Konzepten. Wir müssen Materialforschung betreiben. Und deswegen ging der Fortschritt eigentlich immer so sehr langsam, nicht so richtig, aber es passierte immer so ein bisschen schrittweise was. Es fehlte eigentlich dann über Jahrzehnte so ein bisschen der entscheidende Schritt. Und da gab es eigentlich wieder Mitte der 80er einen richtigen Hoffnungsschimmer. Und zwar damals Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow auf einem Gipfel 1985. Das war so zu Zeiten, als der eiserne Vorhang allmählich durchlässiger wurde und als die Zeichen auf Entspannung standen.
Von einem Neuanfang der Ost-West-Beziehungen sprach Präsident Reagan und Hoffnung für die Zukunft, das sagten sie beide.
Da haben die gesagt, lass uns doch so ein neues, großes Fusionsexperiment mal zusammenbauen. Also Russland, Sowjetunion damals und die USA gemeinsam, um an der friedlichen Nutzung zu arbeiten. Das war also auch ein richtiges politisches Signal. Und das hat man tatsächlich dann auch umgesetzt.
Also die Kernfusion, die ist schon seit Anfang der 50er Jahre ein großes Thema. Damals hat man schon gesagt, dass man 20 Jahre zur Entwicklung eines laufenden Reaktors braucht. Ging nicht ganz so schnell. Und dann schließen sich 1985 die Sowjetunion und die USA zusammen, um ein gemeinsames Projekt voranzutreiben. Wie lief das ab?
Da hat die internationale Staatengemeinschaft gesagt, ja, wir bauen so ein Ding und dieses Ding soll tatsächlich die Nagelprobe für die Kernfusion sein. Das soll tatsächlich beweisen, dass man damit Energie erzeugen kann, dass man damit ein Kraftwerk bauen kann. Also ein ganz ambitioniertes Projekt. Hat viel länger gedauert als gedacht, aber in der Tat dann in den 90er haben die Fachleute dann die Konzepte entwickelt und dann schließlich die Baupläne für eine Anlage namens ITER, das ist also der internationale thermonukleare Experimentalreaktor, so heißt er ausgesprochen.
Es wird eines der teuersten Forschungsprojekte aller Zeiten sein. Nicht weniger als das Energieproblem der Erde soll mit einem solchen Fusionskraftwerk gelöst werden.
Und 2006 tatsächlich ist das Ding beschlossen worden.
Der internationale Versuchsreaktor für die Kernfusion, eines der größten Forschungsprojekte der Welt, wird im südfranzösischen Cadarache gebaut. Darauf verständigten sich heute in Moskau die 6 beteiligten Partner: EU, Russland, Japan, China, die USA und Südkorea.
Ich war auch damals da, als es irgendwie bewilligt wurde oder kurz danach, habe mir diese Baustelle da angeschaut. In Südfrankreich ist das, in der schönen Provence, Riesenareal. Also ich weiß noch, dass mich der Pressesprecher auf so einen Hügel geführt hat und mir gezeigt hat damals, siehst du diese planierte Fläche? Ja, das waren also viele Fußballfelder groß war das. Und hat mir dann erzählt, ja, so 2016 sollen hier die ersten Experimente mit diesem Reaktor stattfinden. Ist dann allerdings nicht so richtig was geworden. Eine Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen.
Und warum ist aus dieser Anlage ITER, aus diesem riesigen Forschungsprojekt mit 6 beteiligten Nationen nichts geworden?
Zum einen haben die Fachleute ein bisschen die Technik unterschätzt, aber ein großer Grund ist eigentlich diese ganze Projektstruktur. Diese Partner unter einen Hut zu kriegen, war dann extrem schwierig. Da gab es dann irgendwie Streitigkeiten im Management.
Man hat jahrelang daran gearbeitet. Wir haben hunderte von Wissenschaftlern daran arbeiten lassen. Wir müssen jetzt diesen Leuten klaren Wein einschenken.
Und wie heißt der Wein?
Der Wein heißt, wenn das so weitergeht, dann müssen wir dieses Projekt für tot erklären.
Jedes Land, jeder Partner wollte seine eigenen Interessen mit reinbringen, wollte seine eigenen Industrien beschäftigen. Und das hat dann dazu geführt, dass einfach dann später, als ITER gebaut wurde, wird ja gerade noch gebaut, dass die Bauteile einfach nicht zusammenpassten. Ja? Also dann kam ein Bauteil irgendwie aus Indien und dann kam ein anderes Bauteil aus EU oder so und hat gesehen, okay, passt nicht, muss nachgearbeitet werden. Also muss man sich mal vorstellen, 2006 Bewilligung, damals hieß es, okay, 10 Jahre Bauzeit, dann soll es losgehen, Preis 6 bis 10 Milliarden Euro. Jetzt ist man bei mindestens 25 Milliarden Euro und jetzt heißt es, ja, wir bauen gerade noch und 2035 sollen wahrscheinlich die ersten Experimente erst stattfinden. Es ist also unfassbare Verzögerung und Kostenexplosion und hat dann auch dazu geführt eigentlich, dass man also sich gar nicht mehr so viel davon versprochen hat, weil die Leute den Eindruck hatten, okay, es geht da nicht voran, ja, es gibt da nur Schwierigkeiten. Und das war ja für die ganze Fusion jetzt eigentlich, ich hatte zwischenzeitlich gedacht, das war's jetzt, ne?
Die Menschheit versucht also seit mehr als 70 Jahren, ein Kernfusionskraftwerk ans Laufen zu bekommen und scheitert immer wieder. Was macht diese Technik so kompliziert?
Ja, also dieses Höllenfeuer zu erzeugen auf der Erde, ja, diese Sonnenbedingungen, das ist halt einfach schwierig. Und das so zu gestalten, dass es irgendwie stetig läuft, dass es nicht ständig Probleme gibt. Die Fachleute verstehen auch zum Teil noch gar nicht so richtig die Physik, was da physikalisch passiert im Detail. Es ist auch noch viel Forschung nötig, nicht nur technische Entwicklung. Es ist dann doch eine riesige, riesige Herausforderung.
Und was ist das für eine Technik, mit der man versucht, diese Temperaturen, die teilweise ja so heiß sind wie die Sonne oder heißer als die Sonne, wenn ich dich da richtig verstehe. Was ist das für eine Technik? Kannst du das einmal versuchen, für Menschen wie mich, für Physik-Dummies zu erklären?
Ja, es gibt also zwei Ansätze sogar. Also zwei ganz verschiedene Ansätze, wie man das irgendwie hinkriegt. Das ist einmal die Magnetfusion, das andere heißt Laserfusion. Bei der Magnetfusion, da gibt es auch eine Deutschland ein großes Experiment, was das Ganze vorbereiten soll. Wendelstein, so heißt das Experiment, das habe ich auch schon mehrfach besucht.
In Greifswald wird versucht, die Sonne auf die Erde zu holen. Die dort seit Ewigkeiten ablaufende Kernfusion soll als Energieversorgung der Zukunft in Vorpommern erforscht werden, um sie dann nutzen zu können.
Das ist schon beeindruckend. Also da bin ich in so eine Halle gekommen, da steht dann wirklich so ein ziemlich großer, ziemlich riesiger Klotz, also praktisch schon eine Art Lastwagenreifen, den man einfach hingelegt und etwas aufgeständert hat, aber eben so groß wie ein Haus letztendlich. Und man kann aber diesen Lastwagenreifen eigentlich gar nicht so richtig erkennen, weil der umhüllt ist von Röhren und von Leitungen und von Diagnoseinstrumenten. Also man sieht richtig, hier läuft Forschung, hier wird alles irgendwie vermessen und analysiert.
In einem Greifswalder Forschungsreaktor ist heute erstmals Plasma aus Wasserstoff erzeugt worden, im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel. Das gasförmige Plasma ist eine Vorstufe der Kernfusion, dem Verschmelzen von Atomkernen.
Wenn das Experiment anfängt, ja, dann wird da Wasserstoff eingeleitet, Wasserstoffgas. Dann werden Magnete eingeschaltet, die dieses Wasserstoffgas einsperren. Und dann kommt ganz starke Mikrowellenstrahlung da rein, wird da reingeschossen. Also Mikrowelle wie in der Küche praktisch, aber viel, viel stärker. Und dann wird das Zeugs auf 10, 20, 30 Millionen Grad erhitzt. Also auf Temperaturen, die wirklich unvorstellbar sind.
Diese Reaktion läuft in der Sonne ständig ab. Sie auf der Erde kontrolliert durchzuführen, ist derzeit nur mit hohem Energieaufwand und für sehr kurze Zeit möglich.
Die Wände von diesem Reaktor, die müssen auch natürlich sehr hitzeresistent sein. Und das sind alles höllische, ja, Herausforderungen, auch dieses Plasma, also dieses heiße Gas, zu kontrollieren, im Zaum zu halten, dass es da nicht ausbüchst. Also das gelingt mit kleineren Experimenten, aber es reicht eben nicht, um da Energie zu gewinnen. Um Energie zu gewinnen, müssen die halt größer sein, die Teile. Dann zweite Konzept ist dann die Laserfusion. Das gleiche Ziel, aber funktioniert ganz anders. Auch da habe ich mal die Anlage geschaut, die da am weitesten ist. Das ist die National Ignition Facility in den USA. NIF in Kalifornien ist die, also eine der größten Hallen, die ich je betreten habe. Groß wie ein Fußballstadion. Da hat man praktisch ein winziges Wasserstoffkügelchen, also gefrorenen Wasserstoff. Und da schießt man von allen Seiten mit Laserstrahlen drauf und verdichtet und erhitzt dieses Kügelchen so stark, dass tatsächlich dann auch diese Wasserstoffkerne sich so nahe kommen können, dass sie miteinander verschmelzen. Überall sind Röhren, wo Laserstrahlen durchgeschickt wird. Die landen dann in so einer wirklich 10 Meter großen Metallkugel. Und wenn man da reinschaut, wird in der Mitte der Kugel wird dann so eine kleine Kapsel, die ist so groß wie eine Medikamentenkapsel, ja. Die wird da befestigt, da ist der Brennstoff drinne und dann kommen von allen Seiten 192 insgesamt wirklich fette, dicke, starke Laserstrahlen und strahlen auf dieses kleine Kügelchen ein.
Eine künstliche Kernfusion, die die Vorgänger auf der Sonne hier bei uns nachahmt, gelang bisher nur in kleinstem Stil und verbraucht sehr viel mehr Energie, als herausgeholt wird. Nun aber gab es in den USA offenbar einen historischen Schritt.
Da hat man es auch schon geschafft, vor 3 Jahren tatsächlich mal so ein kleines Kügelchen zu zünden, hat also bewiesen, das Prinzip funktioniert. Die haben das geschafft, aber die können am Tag maximal 1 von diesen Kügelchen zünden, von diesen Mini-Kügelchen. Und für ein Kraftwerk müsste man 10 Kügelchen pro Sekunde zünden können. Ja, also nicht nur 1 pro Tag, sondern 10 pro Sekunde. Das zeigt so ein bisschen, wie weit man da noch vom Ziel entfernt ist. Das sind die beiden Ansätze, die derzeit beforscht werden, wo es auch in den letzten Jahren wieder ermutigende Fortschritte gab. Insofern hat auch das dazu beigetragen, dass jetzt auch die Politik sich dafür interessiert. Und jetzt gibt es doch Ideen, Konzepte, Fortschritte. Jetzt scheint es doch voranzugehen.
Also es gibt einen Hoffnungsschimmer für die Kernfusion?
Ja, genau.
Wie sieht der aus?
Diese ganze Kernfusionsgeschichte war ja jahrzehntelang ein Thema praktisch der Grundlagenforschung eigentlich, ja. Das waren alles staatlich geförderte Projekte, ITER auch, das wird von den Ländern finanziert. Aber es haben sich so etwa in den letzten 5 Jahren vor allem doch viele, ungefähr 50 Startups gegründet, ja. Das sind also zum Teil Leute, die vorher da in den staatlichen Forschungseinrichtungen gearbeitet haben. Und die haben gesagt, ja, es gibt doch auf verschiedenen Bereichen der Technologie Fortschritte, bessere Magnete, bessere Laser. durch KI-Tools, die wir bei der Entwicklung nutzen können, die wir zur Steuerung der Anlage nutzen können. Das sind alles so technologische Entwicklungen aus anderen Bereichen im Wesentlichen der letzten 5 bis 10 Jahre, die da viel Optimismus in die Branche gebracht haben. Und da haben sich einige Leute doch gesagt, okay, wir trauen uns jetzt einfach mal eine Firma zu gründen und mal jetzt ITER mal ITER sein zu lassen und einfach mal mit einem neuen Blick auf die Sachen ranzugehen und doch nicht zu schauen, ob wir so einen Reaktor nicht doch auch mit kleineren, mit einfachen Mitteln und schneller machen können. Diese Startups tatsächlich, die haben auch mittlerweile viel Risikokapital eingeworben. Also es gibt etwa 50 von diesen Startups auf der Welt, einige in Deutschland. Und die haben mittlerweile in den letzten Jahren ungefähr so 10 Milliarden Dollar eingeworben, plus noch staatliche Gelder. Also da ist jetzt richtig Geld drin, da gibt es richtig Forschungsprogramme und das kommt halt auch in der Politik an. Dass halt so Leute wie Markus Söder oder Friedrich Merz tatsächlich jetzt sagen, okay, das klingt doch interessant, lass uns das doch fördern, das klingt doch vielversprechend.
Was versprechen die denn so? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Es gibt Startups in Deutschland zum Beispiel, Marvel Fusion heißen die, die arbeiten an dieser Laserfusion. Heike Freund ist die Geschäftsführerin, ja, die ist doch sehr optimistisch.
Unser Ziel ist es, ab 2035 kommerzielle Kraftwerke zu bauen.
Andere Startups sind ein bisschen konservativer und reden dann eher von 2040. Aber das sind jetzt Zeiten immerhin, die sind zumindest absehbar, ne? Also 10 bis 15 Jahre wäre ja, ist ja gar nicht mehr so lange hin, ist aber doch eher optimistisch.
Aber Zeitangaben, das hast du ja gesagt, sind bisher nie eingehalten worden bei der Kernfusion. Also schon 1950, da hat man ja gesagt, 20 Jahre wird es dauern. 1990 hat man das wieder gesagt. Gibt es denn schon erste Erfolge, die darauf hindeuten, dass es diesmal in den angekündigten 10 bis 15 Jahren wirklich so weit sein könnte?
Es gibt kleinere Testprototypen mit, sagen wir, ermunternden Zwischenresultaten. Aber jetzt so einen richtigen Durchbruch, den gibt es noch nicht. Also den Schritt muss die Branche noch gehen. Also die haben jetzt eigentlich zunächst mal Konzepte vorgelegt, wo sie aufgeschrieben haben, wie die Anlage aussehen soll. Das sind jetzt noch keine detaillierten Baupläne mit der letzten Schraube, aber schon mal ein Konzept. Und die wollen sich dann im Prinzip, ich habe ja auch mit denen gesprochen im Laufe der Jahre, eigentlich so in 2, 3 Stufen einem Reaktor annähern. Ja, die wollen jetzt nicht gleich den Reaktor bauen, sondern möchten erstmal praktisch jetzt eine größere Prototypanlage bauen, dann als nächsten Schritt irgendwie noch was Größeres, womit man schon fast die Fusion erreicht. Und dann im dritten Schritt, da kommt dann der eigentliche, ja, Prototyp-Reaktor, der dann zeigen soll, okay, das Ganze ist machbar, das Ganze liefert Energie, das Ganze ist auch zumindest so solide, dass man eine Vorstellung davon hat, okay, kann man weiterentwickeln zu einer richtigen Industrieanlage. Da gibt's Ideen, ja, da gibt's Konzepte, aber das tatsächlich zu so einer marktreifen, zu einer Industrielösung weiterzuentwickeln, ich kann mir vorstellen, das wird dann doch eher unterschätzt und das haben viele Startups vielleicht im Moment auch noch gar nicht so auf dem Zettel. Die konzentrieren sich im Grunde genommen eher drauf, so eine Anlage überhaupt zum Laufen zu bringen, aber sie dann irgendwie so zu bauen, dass sie dann über Jahre, Jahrzehnte zuverlässig läuft. Ja, das ist doch eine andere Frage. Und da gibt's ja auch Leute wie den Reinhard Grünwald, der arbeitet beim Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags.
Also es ist überhaupt kein Selbstläufer, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das Plasma und zack, da steht das Kraftwerk.
Und der hat für das Parlament mal eine Studie gemacht, wo er sich diesen Fragen gewidmet hat.
Meines Erachtens wird da nicht ausreichend genug drüber gesprochen, über die Dinge, wo man im Moment noch nicht so genau weiß, wie man sie eigentlich lösen will.
Und sag mal, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, wenn man so ein Kraftwerk irgendwann gebaut hätte und es laufen würde, wie viel Strom oder wie viel Energie könnte man denn da erzeugen? Also wie viele Haushalte oder Städte könnte man damit versorgen?
Also so ein einzelnes Kraftwerk würde tatsächlich genauso viel Strom liefern wie so ein altes Atomkraftwerk oder auch wie ein großes Kohlekraftwerk. Ja, also viel mehr jetzt als irgendwie so ein Windpark oder so eine Solarfarm oder sowas. Es gibt sogar die Idee, diese Anlagen quasi auf den alten Standorten der Kernkraftwerke zu bauen. Die werden ja jetzt nach und nach abgerissen. Aber da gibt's ja noch die ganze Infrastruktur mit den Stromleitungen und so. Und da sagen doch manche, ist doch eine tolle Idee, wenn wir das nutzen und da einfach jetzt die Kernfusionskraftwerke bauen. Das ist so ein bisschen die Vision dahinter. Und Länder wie Frankreich, die setzen ja heute auch noch ganz stark auf Atomkraftwerke, ja. Und die haben, glaube ich, im Hintersinn, dass sie einfach ihre Atomkraftwerke eines Tages ersetzen können durch die Kernfusion.
Und sag mal, was würde denn eigentlich so ein Kraftwerk kosten?
Ja, billig wird das nicht. Also, das habe ich auch mal gefragt, auch die Startups gefragt, zum Beispiel Gauss Fusion. Die Geschäftsführerin heißt Milena Rovida.
Langfristig gehen wir davon aus, dass Fusionsenergie genauso viel kosten wird wie Kernspaltung. Also wir gehen nicht davon aus, dass das so günstig sein wird wie Windenergie. Das ist unschlagbar.
Aber so ein Kraftwerk, schätzt die, das sind 12 bis 15 Milliarden. Andere Startups versprechen da geringere Investitionskosten, aber ich halte das mit den 15 Milliarden schon für einigermaßen realistisch angesichts dieser gewaltigen Herausforderung. Das sind dieselben Kosten, wie jetzt die letzten Kernkraftwerke, die man gebaut hat, in Frankreich etwa ausgemacht haben. Das ist also doch schon ein ordentlicher Batzen Geld. Also die Kernfusion wäre auf keinen Fall eine besonders billige Geschichte.
Wenn die Kernfusion so kompliziert ist und es immer noch nicht klar ist, wann sie wirklich Energie liefern kann, und wenn die erneuerbaren Energien dann auch noch höchstwahrscheinlich die günstigere Alternative sind, brauchen wir die Kernfusion dann überhaupt?
Also die Kernfusion ist eigentlich nur der Plan B. Der Plan A, sagen viele, sind dann doch irgendwie die erneuerbaren Energien. Da ist einfach die Frage, ja, schaffen wir es mit den Erneuerbaren tatsächlich so eine Vollversorgung so hinzukriegen, nicht? Wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, dann kommt da nicht viel. Dann bräuchte man also riesige Speicheranlagen, die dann auch es schaffen, über Tage und Wochen den Strom für die ganze Republik eigentlich zu speichern. Das ist eine Riesenherausforderung auch, darf man nicht vergessen. Ich kann jetzt nur meine eigene persönliche Einschätzung da von mir geben. Da gibt es wirklich unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, die Kernfusion brauchen wir doch gar nicht. Wir schaffen das alles mit den Erneuerbaren. Ich wäre ganz froh, wenn man vielleicht auch in 20 Jahren erst noch mal eine Alternative hat, auf die man dann auch zurückgreifen kann und nicht nur auf eine Alternative angewiesen ist.
Du hast ja, ich sag jetzt mal, die Reise der Kernfusion journalistisch begleitet. Und hast gesagt, anfangs, als du das erste Mal davon gehört hast, da warst du sehr euphorisch, optimistisch. Wie hat sich das denn, wenn du jetzt mal so zurückblickst, auf die letzten Jahrzehnte entwickelt? Und wo stehst du jetzt?
Ja, das war so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, nicht? Also, als ich das erste Mal recherchiert habe, da bin ich dann auf viel Optimismus gestoßen, habe mich da auch davon anstecken lassen, habe gedacht, ja, das klingt doch alles sehr interessant. Ich fand vor allem auch ganz toll, dass sich dann alle Länder der Welt zusammengetan haben zu dem ITER-Projekt. Das fand ich ein ganz tolles Signal. Als es dann in den 2000er Jahren irgendwie nicht weiterging, als es immer wieder Verzögerungsmeldungen gab, Kostenexplosionen verkündet wurden, da hatte ich teilweise diese Kernfusion eigentlich schon beerdigt. Hat sich ein bisschen geändert jetzt tatsächlich durch diese Startups, weil wenn man die besucht, da ist schon eine Menge auch an Optimismus, da sind auch viele Ideen. Ich bin zwar irgendwie ein bisschen skeptisch, was jetzt manche technische Frage anbelangt. Es gibt tatsächlich viele Bremsen, die da wirklich noch kommen könnten. Aber eigentlich hoffe ich so ein bisschen, ja, dass eins von diesen Startups mal es auf die Reihe kriegt und mal zumindest wir so ein Ding haben, wo man sagen kann, ja, das könnte was werden. Und dann kann man im Prinzip in 10 oder 15 Jahren entscheiden, okay, macht das jetzt noch Sinn und wofür macht das Sinn, wo kann man es einsetzen? Also das wäre jetzt so meine Hoffnung. Insofern finde ich es eigentlich ganz schön, dass da jetzt geforscht und entwickelt wird, dass da jetzt ein gewisser Schwung da ist. Also wäre schon schön, wenn es klappt.
Vielen Dank, Frank.
Gerne.
Seit Jahrzehnten verspricht sich die Menschheit von der Kernfusion, dass sie alle Energiesorgen lösen könnte. Frank Grotelüschen hat mit uns den Reality-Check gemacht. Sein Feature für IQ, Wissenschaft und Forschung, in dem er noch detaillierter auf die Technologie hinter der Kernfusion eingeht, stellen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Und das ist auch unser Podcast-Tipp. In IQ berichten die WissenschaftsjournalistInnen der ARD zum Beispiel über neue Medikamente und erstaunliche Fähigkeiten von Tieren. Den Link zum Feed findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Autorin der Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Alexander Gerhardt und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Nicole Dienemann. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.